Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Woraus sollten wir leben, wenn nicht aus deinem Wort? Ich danke dir, dass dieses Wort heute noch ganz lebendig ist, dass du uns ansprechen willst, dass unser Leben verändert wird, dass du uns zur Umkehr rufst durch dein Wort, dass du uns ermutigst, dass du uns eine neue Sicht gibst für unser Leben und für deine Herrlichkeit durch dein Wort. Und so danke ich dir für dein Wort und bitte dich, dass dieses Wort auch uns in uns Gestalt annimmt, dass uns dieses Wort trägt in der nächsten Woche, dass es uns immer mehr auch festigt im Glauben, dass wir immer mehr zu Nachfolgern werden, die nicht mehr von jeglichem Wind der Lehre umgetrieben sind, sondern fest verwurzelt in dir. Amen. Ja, ich freue mich, dass ich heute mal wieder über einen Text aus der Bibel mit euch reden darf. Ist es Urlaubszeit? Dann habe ich gedacht, naja, Urlaubszeit, da will ich euch nicht so eine schwere Kost zumuten. Machen wir lieber mehr eine leichte Kost, ja, im Urlaub, wenn ihr schon da geblieben seid. Ich wähle daher eine Geschichte aus dem Lukas-Evangelium und ich denke, die meisten kennen diese Geschichte. Das ist das Gleichnis vom barmherzigen Vater. Kennt das jemand? Gleichnis vom barmherzigen Vater, echt, ja? Oder andere sagen auch das Gleichnis von den ungleichen Söhnen. Kennt das jemand? Ungleiche Söhne? Echt, das ist halt ganz moderne Christen. Weil bisher, so ein bisschen altbacken, haben die immer gesagt, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Habt ihr jetzt immer das Gleiche gedacht? Gut. Heute geht es um das Thema Umkehren. Buße tun, umkehren. Das mal vorweg geschickt. Und die Annette, die liest uns jetzt den Predigttext aus dem Lukas-Evangelium, die Verse 11 bis 32.
Und Friede sei mit euch. Ah, okay. Dankeschön. Guten Morgen und Friede sei mit euch. Ich lese jetzt aus dem Lukas 15, die Verse 11 bis 32. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und er sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Und er teilte ihnen das Gut. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land. Und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Nachdem er alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land. Und auch er fing an, Mangel zu leiden. Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, die Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Er kam aber zu sich selbst und sprach, wie viele Tagelöhne meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber verderbe vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bring das beste Festgewand her und zieht es ihm an, gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße und bring das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden und er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber sein ältester Sohn war auf dem Feld, und als er heimkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Und er rief einen der Knechte herbei und erkundigte sich, was das sei. Er sprach zu ihm: Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater nun ging hinaus und redete ihm zu. Er aber antwortete und sprach zum Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten. Und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Gut mit Huren vergeudet hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich sein und dich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden, und er war verloren und ist wiedergefunden worden. Amen.
Finden wir nur im Lukas-Evangelium. Und es ist eingebettet in einer Trilogie von Gleichnissen. Das heißt, es gibt vorher schon zwei Gleichnisse und das Thema ist immer das Verlorensein. In dem anderen Gleichnis heißt das verlorene Schaf, der verlorene Groschen bzw. das verlorene Geldstück. Es geht immer darum, dass etwas verloren ist, dass es wiedergefunden wird und dann ist große Freude. Wenn wir das ins Geistliche übertragen, so ist auch die Freude im Himmel groß, wenn jemand zu Gott findet, wenn jemand Jesus als seinen Retter annimmt für sein Leben. Jesus nimmt in diesen Gleichnissen den Heilsweg, den er selber dann gegangen ist, schon vorweg. Der Mensch ist verloren ohne Gott, ohne Jesus. Jemand kehrt um von seinem Weg und tut Buße. Diese Quintessenz gilt für alle drei Gleichnisse. Buße tun heißt umkehren, eine andere Richtung einschlagen, nicht mehr den gleichen Weg verfolgen, nicht mehr diesen Weg, der falsch ist, der gottlose Weg ist. Schauen wir uns dieses Gleichnis noch einmal ein bisschen genauer an, auch wenn die meisten das von uns schon kennen. Der jüngere Sohn sagt: Gib mir mein Erbteil. Der Vater gibt es ihm und er zieht weg. Das ist für die damalige Zeit nichts Ungewöhnliches, denn der Ältere hat dort das Erbe bekommen. Der Ältere hat so circa 2/3 bekommen, der Jüngere 1/3. Und nur einer konnte den Hof weiterpflegen. Und der Vater, der lässt ihn gehen. Es wird mir nicht darüber berichtet, ob er traurig war. Vielleicht hat er sich sogar gefreut, der Vater, dass der Junge, sein jüngerer Sohn so dynamisch ist, dass er sich eine eigene Existenz aufbauen will, dass er seinen eigenen Weg gehen soll. Ansonsten wäre ihm ja nur die Knechtschaft bei seinem größeren Bruder geblieben. Wir wissen nicht, ob er traurig war. Er kannte ja seinen Sohn. Vielleicht wusste er auch um die Gefahren, die dieser jüngere Sohn auf ihn zukommen. Was macht der Sohn mit dem Erbe? Der Bibeltext sagt, er verschleuderte sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Er investiert sein Vermögen nicht, sondern er konsumiert es. Er verkonsumiert es, würden wir heute sagen. Er denkt nicht an morgen. Nachdem der Sohn nun alles aufgebraucht hatte mit diesem ausschweifenden Leben, da kommt die Krise. Bis dahin, dass er Hunger leiden muss. Als es ihm gut ging, hat er das Leben genossen. Vielleicht auch seinen Vater vergessen, seine Erziehung vergessen, die Gebote Gottes vergessen. Er genoss die Freiheit, die Unabhängigkeit. Er lebte in Saus und Braus, würden wir sagen. Er dachte nicht an die Zukunft. Machen wir einen kurzen Exkurs. Lässt uns nicht Gott auch schalten und walten in unserem Leben? Solange es uns gut geht, brauchen viele Menschen von uns Gott nicht. Braucht man den himmlischen Vater nicht? Wenn sich dann das Blatt aber mal wendet im Leben, dann geben doch solche Menschen Gott die Schuld. Wie kann Gott sowas zulassen? Wie kann Gott so ungerecht sein? Wie kann Gott so hart sein? Vorher hatten sie nicht gesagt, wie lässt Gott sowas zu, dass es mir so gut geht? Oh, ich danke diesem Gott. Nein, aber sobald es schlecht geht, ist Gott verantwortlich. Das ist inkonsequent, finde ich. Wenn Menschen so denken und argumentieren, dann verbauen sie sich aber auch den Weg zur Umkehr, zur Rettung. Unser Sohn macht das nicht. Er erinnert sich an seinen Vater. Er kehrt im wahrsten Sinn des Wortes um. Er denkt an seinen Vater. Er denkt daran, wie gut er es dort gehabt hat. Und wenn er dort nur als Knecht arbeiten müsste. Der Sohn beschuldigt auch nicht seinen Vater. Wie hat er mich nur ziehen lassen? Der Sohn vielmehr erkennt, dass er gesündigt hat. Er erkennt, dass er nicht mehr wert ist, Sohn seines Vaters zu heißen. Aber die Aussage, die geht noch weiter. Der Sohn erkennt nicht nur, dass er gegen den Vater gesündigt hat. Jesus bringt sogar den Himmel ins Spiel und sagt, er hat auch gegen den Himmel gesündigt. Er meint gegen Gott. Der Sohn tut Buße und das ist seine Rettung. Wie gesagt, Buße tun heißt umkehren, einen anderen Weg einschlagen. Einen Weg der Rettung. Ohne Buße gibt es keine Rettung. Das will ich deutlich sagen, auch wenn heute das Wort Buße nicht mehr gern gehört wird. Ohne Buße keine Rettung. Ohne Buße kein Heil in Jesus. Was macht der Vater? Der Vater hat wohl die ganze Zeit auf seinen Sohn gewartet. Der Vater geht dem Sohn sogar entgegen. Im Vers 20 heißt es, er hatte Erbarmen mit seinem Sohn. Vielleicht haben seine Knechte schon berichtet, oh, dein jüngerer Sohn, der kommt 10 Kilometer entfernt. Oder sie haben von irgendwelchen Gerüchten Leuten gehört, dass der sich aufgemacht hat, nach Hause zu gehen. Der Vater, der wartet nicht nur an der Haustür, er geht ihm sogar entgegen. Was für eine positive Überraschung für den Sohn. Der Vater macht ihm keine Vorwürfe. Er freut sich nur. Er richtet sogar ein Fest aus. Sein Vater weiß, dass der Sohn verloren war. Ja, noch mehr. Er nennt sogar seinen Sohn tot. Er sagt, er war tot. Nun ist große Freude in dem Haus. In den 2 Gleichnissen davor heißt es, so wird Freude sein über einen Sünder, der Buße tut. Und so ist auch Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Fazit. Sünde muss nicht Untergang bedeuten. Sünde muss mich nicht in den Selbstmord treiben. Es gibt eine Hoffnung. Wenn man es ins Geistliche übertragen, der Vater im Gleichnis ist unser himmlischer Vater. Er wartet ebenso auf uns. Jeder von uns, der sein Leben eigenmächtig führt, der Gott und Jesus vergessen hat, der im Heute und im Jetzt lebt, der sich keine Gedanken an die Zukunft macht, nicht was nach dem Tod einmal sein wird, dieser himmlische Vater wartet auf diesen Menschen. Und im Himmel ist Freude über jeden Sünder, der Buße tut, über jeden, der umkehrt, von seinem Weg ohne Gott. Die Umkehr, die heilt alles. Und im Himmel ist eine riesengroße Freude. Für jeden von uns ist jetzt noch Gnadenzeit. Wir wissen nicht, wie lang. Jetzt ist Umkehrzeit. Irgendwann schließt sich dieses Zeitfenster. Sei es durch Krankheit, durch Demenz, durch Tod oder was auch immer. Oder vielleicht, dass sogar Jesus wiederkommt. Wir haben noch eine dritte Person im Spiel, den älteren Sohn. Der ältere Sohn, der ist wohlgeraten. Der arbeitet immer. Er ist unterwegs auf dem Feld. Aber dieser ältere Sohn, der freut sich nicht, dass ein jüngerer Bruder kommt. Er ist neidisch. Als er von dem Fest seines Bruders hört, manche nennen ihn auch den eigentlich verlorenen Sohn. Aber ist das wirklich der Fall? Ich finde das sehr hart. Ist seine Reaktion nicht allzu verständlich? Ist sie nicht menschlich? Oder hat dieser Sohn nicht sogar recht in seiner Reaktion? Lieber Bruder, liebe Schwester, wie würdest du dich verhalten, wenn du der ältere Sohn wärst? Würdest du dich richtig von Herzen freuen oder kennst du nicht auch Neid, Eifersucht? Vielleicht im anderen Kontext. Fühlen wir uns als Christen nicht oft benachteiligt? Wir, die wir es doch so gut meinen. Der große Bruder, der freut sich nicht. Er fühlt sich betrogen in seiner Arbeit. Er hat das Gefühl, es lohnt sich doch nicht. Es zahlt sich nicht aus, treu und hart zu arbeiten. Es zahlt sich nicht aus, dass ich beim Vater geblieben bin und nicht das Leben auch in vollen Zügen genossen habe. Er findet das Verhalten des Vaters als ungerecht. Der große Bruder, der sieht sich, der sieht nur sich. Er sieht nicht tiefer. Er erkennt nicht, dass es bei seinem Bruder jetzt eigentlich gar nicht um dieses Fest geht und nicht um das geschlechtete Kalb. Das Fest ist morgen schon wieder vorbei. Er erkennt nicht, dass sein Bruder verloren war. Verloren nicht nur für die Familie, sondern auch verloren vor dem himmlischen Vater. Der ältere Sohn hingegen war trotz aller Mühe und Arbeit, er war immer auf der geretteten Seite. Er hatte immer Gemeinschaft mit seinem Vater gehabt. Diesem älteren Sohn ist leider die tiefe geistliche Schau abhanden gekommen vor lauter Denken an sich selbst. Denken an sich selbst. Der Vater, der versucht ihn zu trösten, ja vielmehr sogar noch zu ermutigen, das Glas als halb voll zu sehen. Predigt letzter Sonntag. Danke. Er ermutigt ihn, das Positive zu sehen in seinem Leben. Er war immer beim Vater. Er kannte keine Einsamkeit. Er kannte keinen Hunger. Er hatte immer Heimat. Er hatte immer Geborgenheit. Ob der ältere Sohn über seinen Schatten springen konnte, das wissen wir nicht. Das sagt uns die Bibel nicht. Der Vater, der tat sein Bestes, um auch diesen Sohn nicht zu verlieren und um Frieden in der Familie zu haben. Aber in der Tat, denke ich, sollte der Vater sich schon auch fragen, ob es so richtig war, wie er mit dem älteren Sohn umgegangen ist. Er hätte ja für ihn auch mal ein Fest machen können. Er hätte auch mal zu ihm sagen können, danke. Eine Anerkennung für seine Arbeit, für seine Treue ihm gegenüber aussprechen können. Wie geht es da oft uns? Wie geht es oft uns mit unseren Kindern? Tun wir irgendwann mal die verherrlichen, die weit weg sind, wo wir nichts mehr richtig groß mitkriegen, die uns auch keine Sorgen mehr machen? Aber denen, die da sind, die vor Ort sind, da gibt es zwangsläufig Konflikte. Sehen wir da das Negative? Irgendwann nur noch das Negative? Und schwärmen dann vielleicht gar noch, wenn die mal da sind zu Besuch, wie toll die sind und die, die immer da waren. Diese Geschichte, die zeigt uns noch eins im Vers 31, sagt der Vater zu dem älteren Sohn, und ein ganz wichtiger Punkt, alles was mein ist, das ist dein. Was heißt das? Die Erbaufteilung, die bleibt. Es gibt kein zweites Erbe für den zurückgekehrten Sohn. Der ältere Sohn bekommt den Hof mit aller Ausstattung. Der jüngere Sohn, er bekommt kein zweites Erbe. Hier gilt, was Recht ist, muss auch Recht bleiben. Der jüngere Sohn hat ja sein Erbteil schon bekommen. Er hat es verprasst, damit muss er leben. Vielleicht wurde er zum Knecht seines älteren Sohnes, so wie er es selbst überlegt hatte. Der Vater nimmt ihn auf, er zeigt ihm seine Liebe. Er ist weiterhin sein Sohn. Er darf sich zur Familie zählen. Er darf Nähe und Wärme der Familie erfahren. Aber es gibt kein zweites Erbteil. Warum nicht? Das wäre ungerecht gegenüber dem älteren Sohn. Und der Vater ist gerecht. So wie auch unser himmlischer Vater gerecht ist. Der jüngere Sohn, der muss nicht mehr mit der Sünde leben, aber er muss mit den Konsequenzen aus der Sünde sein ganzes Leben lang leben. Sein Vater vergibt ihm, weil er Buße getan hat. Aber die Folgen, die bleiben. Aber sicherlich ist das Leben als Tagelöhner im Kreis seiner Familie lieber als ein hungernder Schweinehirte. Er muss sich seinem jüngeren Bruder unterordnen, ihm dienen. Das ist die Konsequenz. Aber er ist wieder lebendig geworden. Auch in der Bibel finden wir viele Beispiele von Vätern im Glauben, die gesündigt haben, die Gott trotzdem weiterhin ganz mächtig gebraucht hat. Ich erinnere an den Paulus, diesen größten Christenverfolger. Er musste zeitlebens damit zurechtkommen, dass er die Gemeinde verfolgt hat. Und er sagt mal, ich bin es nicht wert, dass ich Jünger heiße oder Apostel heiße. David war ein Ehebrecher. Er musste damit leben, dass er Ehebrecher war. Er durfte nicht den Tempel bauen. Sein Sohn ist gestorben als Konsequenz seiner Sünde. Und Mose? Mose, er durfte das Land Kanaan nicht einnehmen. Auch wenn er 40 Jahre das Volk geführt hat. Er hatte nicht den Glauben, als die Kundschafter kamen bezüglich der Eroberung des Landes. Und Mose sagt selbst in 5. Mose, auch über mich wurde der Herr zornig und sprach, auch du sollst nicht hineinkommen. Mose flieht Gott an. Das war sein herzlichster Wunsch, nach 40 Jahren noch über den Jordan zu gehen. Und Gott hat es ihn verweigert. Kommt zum Schluss. Frage jetzt an dich. Wo findest du dich wieder in dieser Geschichte? Es geht hier ums Umkehren. Kannst du dich irgendwo wiederfinden? Wir haben hier drei Personen. Bist du vielleicht der jüngere Sohn? Oder siehst du dich eher als jüngeren Sohn? Bist du in deiner Jugend vielleicht auch ausgezogen? Wolltest das Leben frei und fröhlich leben, genießen? Hast dir keine großen Gedanken über deine Eltern und über Gott gemacht? Hast dein Leben genossen, materiell, sexuell? Hast gerne über die Stränge geschlagen und warst noch stolz darauf? Oder steckst du noch drin? Hast du erkannt, dass du gesündigt hast? Hast du Buße getan vor Menschen und vor Gott? Bist du umgekehrt? Wenn ja, dann ist Freude im Himmel. Amen. Und wenn du es nicht getan hast, dann tu es. Dann tu es noch heute. Sage vor einem Bruder, einer Schwester, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Du darfst die Befreiung der Vergebung erleben. Und es gibt keine zu große Sünde, die Gott nicht vergibt. Jesus hat sogar seinen eigenen Mördern vergeben. Oder siehst du dich mehr als der ältere Sohn? Bist du der Fleißige, der Treue, der immer gehorsam war, der auch als Kind schon Jesus nachgefolgt ist oder versucht hat nachzufolgen, der das Wort der Bibel ernst nahm? Kannst du dich freuen, wenn dein leiblicher Bruder und deine leibliche Schwester zu Hause gelobt werden, wenn sie beschenkt werden oder wenn sie gar miterben, vielleicht sogar noch mehr erben? Kannst du dich freuen? Auch wenn sie sich vielleicht bei Zeiten aufgemacht haben und abgehauen sind. Und wenn du jetzt nur Positives über sie hörst, kannst du dich freuen, wenn es ihnen gut geht? Bist du über Neid erhaben? Gönnst du deinen Geschwistern Wohlstand, Glück, Erfolg? Zweite Frage, wie sieht die Haltung gegenüber den geistlichen Geschwistern aus? Gegenüber denen, die sich vielleicht erst später bekehrt haben? Die einen Teil ihres äußeren Lebensstils weiter pflegen? Sich weiterhin vielleicht ein wenig schräg anziehen, andere Musik hören, Veranstaltungen besuchen, was auch immer? Die so ein anderes Christsein leben? Kannst du sie ohne Vorbehalte lieben, annehmen? Ihnen dienen? Sie von Herzen als Brüder und Schwester nehmen. Aber nicht nur nehmen, sondern sogar lieben. Oder siehst du dich in der Vaterrolle oder in der Mutterrolle? Zerbricht dir das Herz über dein Kind? Bist du unendlich traurig, als es beschloss, eigene Wege zu gehen? Insbesondere, wenn es Wege sind, die du nicht gutheißen kannst. Wartest du voller Liebe auf dein Kind? Betest du für dein Kind, dass es umkehrt? Jeden Tag. Dass es den Weg aus dem Leben ohne Jesus zurückfindet zu einem persönlichen Glauben? Gehst du immer wieder auf dein Kind zu und kannst du schweigen? Kannst du tragen? Kannst du vergeben manch böse Worte und Taten und doch dein Kind lieben? Und kannst du warten? Der Vater hat gewartet, er wusste nicht, ob der Sohn jemals wiederkehrt. Wir wissen auch nicht, wie lange er gewartet hat. Kannst du gerecht sein gegenüber deinen Kindern? Kein Bevorzugen, kein Benachteiligen, soweit man das als Eltern überhaupt kann. Kannst du ein Lob, einen Dank, eine Anerkennung aussprechen aus Liebe? Warum? Weil du dich von Jesus geliebt weißt, weil du um Vergebung deiner Schuld weißt, kannst auch du deinem Kind immer wieder vergeben. Jesus, schenke uns die Kraft dazu. Und schließlich, vielleicht findest du dich auch in mehreren Rollen wieder. Wir haben unterschiedliche Funktionen. Bist du Sohn und Vater zugleich. Ja, lass uns noch kurz nachdenken über diese leichte Kost heute mal. Amen.